Ich möchte, dass wir den ersten Johannesbrief wieder aufschlagen. Er hat sich nämlich nicht nur geoffenbart, in dem Sinne, dass wir Gott kennen können, sondern er hat noch mehr beabsichtigt. Und wir lesen noch einmal Vers 3 aus 1. Johannes Kapitel 1. Dort schreibt Johannes: Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Gott möchte nicht nur, dass wir ihn irgendwie kennen, dass wir Informationen über ihn haben, sondern er geht einen Schritt weiter. Er möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Gemeinschaft mit Gott ist möglich. Es ist eins, jemanden zu kennen. Vielleicht sagst du, ja, ich kenne die Person. Ich weiß deren Namen. Aber Gemeinschaft ist doch was Näheres. Und hier ist auch der Unterschied in dem lebendigen Glauben. Zum Beispiel im Islam hast du, dass sie sagen, Gott hat sich offenbart in einem Buch und das runtergegeben und sagt, das bin ich. Und wir glauben nicht, dass das der wahre Gott ist, aber das ist die Überzeugung, zu sagen, hier bin ich und du kannst mich auch nicht näher kennenlernen, denn ich bin weit über allem. Du hast in den ganzen Mythen und Fabeln, den griechischen und römischen und germanischen Legenden, dass da zwar schon irgendwie diese angeblichen Götter waren, aber kein Mensch hat sie je gesehen, je gehört. Es gibt irgendwelche Legenden darüber, aber da war keiner dabei, der das irgendwie miterlebt hätte. Aber der Gott der Schrift, der hat sich immer schon wieder durch Propheten offenbart, hat zu uns gesprochen, hat gesagt, so bin ich, aber dann hat er was anderes gemacht. Darüber hinaus, und das ist, was wir im Neuen Testament sehen, und das ist, wovon Johannes hier schreibt, was hat er gesagt hier? Vers 3, was ich gelesen habe, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch. Was hat Gott gemacht? Er sagte, ich bin gekommen zu den Menschen in Jesus Christus und habe nicht nur gesagt, hier bin ich, sondern habe gesagt, ich möchte Gemeinschaft mit euch haben. Lebt mit mir. Johannes, du lernst mich kennen. 3 Jahre wirst du mich Tag und Nacht begleiten. Und Gott möchte diese Gemeinschaft haben. Nicht nur dieses, hier, so bin ich, hier ist Information über mich, sondern komm mit. Du darfst mich hören, du darfst mich sehen, du darfst mich persönlich kennenlernen. Aber Gemeinschaft ist manchmal so ein bisschen schwer zu fassen, oder? Wir hatten Gemeinschaft zusammen. Was meinst du, wir haben zusammen gegessen, oder? Was ist damit gemeint? Aber Gott sagt uns, was er darunter versteht und was die Bedingungen dazu sind. Und wir wollen heute 4 Bedingungen dazu sehen, aus den Versen 5 bis Kapitel 2, Vers 2. Ich möchte das einmal im Zusammenhang lesen, 1. Johannes 1, Verse 5 bis Kapitel 2, Vers 2. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Erste Bedingung, wir müssen Gott kennen. Er beschreibt wieder in Vers 5 und sagt, dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Johannes sagt, das ist, was Christus uns mitgeteilt hat, was ich jetzt an euch einfach weitergebe, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm. Die Bibel ist zuerst eine Selbstoffenbarung Gottes. Es ist Gott, der es schreiben lässt, zu sagen, so bin ich. Ich möchte, dass ihr mich kennenlernt. Ich möchte, dass ihr eine persönliche Beziehung zu mir habt und dass dieses nicht irgendwie einfach so vage ist, sondern dass ihr wirklich kennen könnt, wer ich bin. Gott ist kein Yin-Yang, kein Kräftegleichgewicht. Gott ist absolut heilig. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Und Christus ist in die Welt gekommen, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Wir lesen und studieren jetzt gerade den ersten Johannesbrief, aber im Johannesevangelium, vom gleichen Autor geschrieben, in Johannes 1, Vers 18, schreibt dieser gleiche Mann, er sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzige Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht oder kundgemacht. Der hat uns erklärt, wie Gott ist. Hier ist Gott auf die Erde gekommen, der Gottsohn Jesus Christus. Und wenn wir sagen, ja, wie würde Gott handeln? Lese das Leben Jesu Christi, dann wissen wir, so ist, wie Gott ist. Das ist, wen Johannes gesehen und gehört hat. Gott den Sohn, und derselbe hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Beide komplett ohne Finsternis. Wer also Gemeinschaft mit Gott haben will, muss zum Licht kommen. Gott ist Licht und es ist keine Finsternis in ihm. Okay? Aber die Bibel sagt wiederholt, Licht und Finsternis haben keine Gemeinschaft. Okay? Das Licht scheint gerade so schön in unseren Gottesdienstsaal hinein. Ja? So, das Licht ist drin, wir können es jetzt ausblenden, wir könnten die Rollläden runterlassen, dass das Licht nicht reinkommt, aber das Licht ist da. Okay? Und es ist nicht gleichzeitig dunkel und Licht. Es geht nicht. Entweder wir lassen das Licht rein und Licht ist da, oder wir sagen Nein zum Licht und blenden es aus. Jakobus 1, Vers 17 sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Okay? Und wir kennen das mit dem Licht. Ja? Manchmal fühlen wir uns im Dunkeln und wir sagen, die Sonne scheint nicht. Okay? Scheint die Sonne oder tut sie es nicht? Im Moment sowieso, aber ja, selbst wenn es bewölkt ist, scheint die Sonne immer noch? Ja. Wir nehmen es nicht wahr, weil die Wolke davor ist. Gott ist absolut Licht. Manchmal nehmen wir dieses Licht nicht wahr, weil Wolken, weil Umstände, weil unsere Sünde, weil unsere Gedanken dem im Wege stehen wie eine Wolke. Aber Gott ist absolut Licht. Dies bezieht sich zum einen auf seine Natur. Er ist Licht. Wir lesen in der Offenbarung, dass in der Zukunft es in der Ewigkeit bei Gott, dass es keine Sonne mehr geben wird. Tappen wir dann alle rum in der Finsternis? Nein. Er sagt, wir brauchen die Sonne nicht mehr, weil Christus unter uns wohnt und er ist das Licht. Ja, er ist so von Natur aus Licht, dass die Sonne nur eine schwache Reflexion von seiner Herrlichkeit ist. Und das zeigt uns ein bisschen dieses Ausmaß davon. Wir können nicht direkt in die Sonne schauen, ohne unsere Augen kaputt zu machen. Gottes Herrlichkeit, da ist die Sonne nichts dagegen im Vergleich. Aber es ist nicht nur seine Natur, es ist auch Gottes Wissen. Er ist allwissend und er offenbart dann eben alles. Er sagt, selbst das Versteckte des Herzens ist offen gelegen vor Gott. Er kann alles sehen. Seine Weisheit, sein Wissen ist wie Licht, das einfach alles durchstrahlt. Wir haben heutzutage Lasertechnik und Radiosachen, die einfach durch Gegenstände durchstrahlen können. Und Gott ist ein solches Licht, das einfach alles durchstrahlt. Er kann nicht nur das Äußere sehen, der Mensch sieht, was von außen ist. Gott sieht das Herz, er schaut direkt durch. Aber er ist auch Licht im moralischen Sinne. Jesus Christus konnte vor seinen Feinden stehen, vor denen, die ihn abgelegt haben, und sagen, wer überführt mich von einer Sünde? Kann irgendjemand eine Sache sagen, die ich in den 30 Jahren, die ich gelebt habe, 30 plus, vermutlich 33, kann jemand etwas sagen, was ich je verkehrt gesagt, gedacht, getan habe, wo ich jemanden unfair behandelt habe, wo ich in irgendeiner Form gesündigt habe. Und da sind die, die seinen Tod gefordert haben. Und was sagen sie? Nichts. Selbst die, die am meisten gegen ihn sind, konnten nichts tun. Er ist moralisch absolut Licht. Da ist gar keine Finsternis in ihm. Da ist keine Möglichkeit der Sünde. Aber das bringt uns zum Problem. Denn in 1. Timotheus 6, Vers 16 steht, dass Gott allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen je gesehen hat, auch nicht sehen kann. Und gesagt haben, wir können nicht zur Sonne kommen, es ist zu groß, es ist zu hell, es ist zu heiß. Und Gott ist noch viel mehr hell, noch viel heiliger und er wohnt in einem Licht, zu dem kein Mensch kommen kann. Und das bringt uns direkt zum zweiten Punkt. Wir müssen das Problem einsehen. Unser Problem ist, dass wir eben nicht diese Heiligkeit, diese Herrlichkeit haben. In Matthäus 5, Vers 48 in der Bergpredigt sagt Jesus, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist Gottes Anspruch, das ist sein Licht, das ist seine Herrlichkeit, das ist seine Heiligkeit. Wir lesen in Johannes 3, Vers 19, als Jesus auf die Erde kam, sagte, dies ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und nicht nur wie ein Sonnenschein irgendwie uns hier anstrahlt, sondern in Person auf die Erde gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Sie wollten diese Offenbarung nicht. Sie wollten nicht überführt werden, dass wir nicht so gerecht und heilig sind, wie wir sein sollten. Dass wir Gottes Maßstab nicht entsprechen. Dass wir nicht gerecht und heilig sind, wie Gott uns von uns fordert. Ja. Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, ja, ich habe ein Problem. Ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Ich habe böse Gedanken, ich spreche böse Worte. Ich bin egoistisch, ich suche nicht nach Gottes Reich, nach seiner Herrlichkeit, sondern nach meiner eigenen. Ja. Oder wir sagen, nee, ich sehe gar nicht das Problem darin. Ich will das nicht hören, ich höre nicht auf Gottes Wort, ich will nicht wissen, was er darüber denkt. Ich denke, ich bin ganz okay. Ja? Und ja, du kannst das machen, du kannst einfach im Zimmer, das vielleicht ganz dreckig ist, du machst das Licht aus und sagst, sieht doch alles okay aus. Ja? Und jemand kommt, macht das Licht an und sagt, oh, war doch noch was, das ein bisschen rumliegt. Ja? Was nicht aufgeräumt ist, was nicht in Ordnung ist. Und das ist, was Gott mit seinem Wort tut. Er macht das Licht an. Das ist, was Christus getan hat, als er auf der Erde war. Da waren die Menschen, die gesagt haben, danke Gott im Himmel, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Ich bete, ich faste, ich bin ein guter Mensch. Und Christus hat gesagt, nein, ihr seid vielleicht von außen rein, aber in euren Herzen. Ihr trachtet nur nach der Anerkennung der Menschen, ihr seid egoistisch. Ihr wollt was für euch haben, nicht das, was den Herrn ehrt. Wir können behaupten, Gemeinschaft mit Gott zu haben, aber wenn wir nicht so leben, dann entspricht das nicht der Wahrheit. Und es gab hier Menschen in der Gemeinde, zu der Johannes hier geschrieben hat, in Gemeinden, denn wir lesen das in Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Sie haben behauptet, wir haben Gemeinschaft mit Gott. Wir sind ganz nahe bei Gott. Aber er sagte, euer Leben entspricht diesem nicht. Und ihre Werke und ihr Verhalten und ihre Gedanken, ihre Vorlieben haben das gezeigt. So ist eine lange stille Zeit oder ein glückliches Gefühl kein Beleg für eine wirkliche Gemeinschaft mit Gott. Denn jede Sünde bewirkt immer eine Mauer zwischen uns und Gott. Und diese muss erst beseitigt werden, sonst haben wir keinen Zugang zu ihm. Ja, wie damals die Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland konnte nicht rüber, außer den paar Durchgängen und besonderen Proben. oder besonderen Erfassungsstellen. Ja? Aber du konntest nicht einfach durch. Und so sagt uns die Schrift eindeutig, die Sünde trennt uns von Gott. Das, was, wo wir nicht Gottes Maßstab erreichen, wo wir nicht seiner Heiligkeit entsprechen, es trennt uns von ihm. Und er wiederholt das hier dreimal. Wir haben in Vers 6 schon gelesen, wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft, aber wandeln in der Finsternis. In Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber wenn wir sagen, ich sündige nicht, ich mache solche Sachen nicht, ja, er sagt er, du betrügst dich nur selber. Du nennst das dann einfach vielleicht anders. Für dich ist es keine Sünde, sondern ein nicht vollkommene Darstellung oder ein nicht vollkommen gelebte Umsetzung. Ja? Und Gott sagt, nein, es ist Sünde, es ist genau das. Du kannst es nennen, wie du willst. Die Bibel nennt es Sünde, Gott nennt es Sünde. Und dann lesen wir in Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Dann sagst du vielleicht, okay, was ist der Unterschied? Wir haben doch schon Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, und in Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben. Hier ist der Unterschied. Vers 10 sagt, ich habe auch in der Vergangenheit niemals gesündigt. Das ist eine Lüge, denn die Bibel sagt uns in Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Also wenn ich sage, ich habe nicht gesündigt, dann sage ich Gott, du bist falsch. Du hast gelogen. Denn du sagst, alle haben gesündigt, ich bin einer von allen und dann wäre dein Wort nicht wahr. Okay? Das andere ist, Vers 8 sagt, wenn wir sagen, dass wir nicht sündigen, dass wir vielleicht zugeben, ich habe mal irgendwann in der Vergangenheit, so als Kind oder so, habe ich mal was verkehrt gemacht, aber jetzt mache ich das nicht mehr. Und er sagt, auch dann ist es eine Lüge. Und wir können ein Problem nicht dadurch lösen, dass wir einfach seine Existenz leugnen. Ich meine, nimm mal das Beispiel von der Mauer. Ich glaube nicht, dass da eine Mauer ist. Ja, renn gegen, dann merkst du, dass die Mauer da ist. Ja? Nur dadurch, dass ich sage, dass ich glaube das nicht, ändert das überhaupt nichts an der Realität. Wenn ich sage, ich sündige nicht, dann ändert das nichts daran, dass ich immer noch sündige. Okay? Nur weil ich es nicht wahrhaben möchte, ändert das nichts an den Umständen. Wir müssen sehen, wie Gott ist. Damit fängt er an. Gott ist Licht und es ist absolut keine Finsternis in ihm. Wir müssen auch das Problem erkennen, wir sind nicht Licht und wir sind aus der Finsternis. Okay? Aber da hört der Text nicht auf, Gott sei Dank. Wir müssen Gottes Lösung annehmen. Und was ist diese Lösung? Und genau dafür ist Christus gekommen. Er will uns zurufen, komm raus aus der Finsternis, komm raus aus dem Verstecken. Mache nicht etwas vor für andere, um damit zu hoffen, dass Gott dich annimmt. Ja? Heute Morgen, wir sehen alle so nett und freundlich aus und begrüßen alle immer ganz nett und es scheint alles blendend zu sein. Ist es so? Du musst es mir nicht beantworten. Aber wir haben vorhin schon von dem Licht gesprochen, Gott sieht es durch. Er sieht durch das freundliche Lächeln. Er sieht durch unsere Selbstdarstellung. Er weiß, wie es zu Hause aussieht. Er weiß, was wir denken, wie wir uns verhalten. Aber seine Reaktion ist dann eben nicht zu sagen, naja, ich habe gesehen, wie du bist und boah, mit solchen Leuten, nein, danke, will ich nichts zu tun haben, sondern er will es lösen. Aber wie können wir vor ihm bestehen? Wird das nicht peinlich? Nein, er hat eine Lösung geoffenbart und es ist manchmal so leicht, darüber hinwegzulesen. Ich möchte, dass wir es uns nochmal direkt hier betrachten. Kapitel 2, Vers 2. Christus ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Christus ist Sühnung oder einige übersetzen Sühnopfer oder Versöhnung. Christus in dieser, was gemeint ist mit diesem Sühnopfer? Ein Sühnopfer war ein Opfer, das stellvertretend für die Sünde eines anderen geopfert wurde. Und genau das ist, was Christus getan hat. Christus nimmt die ganze Schuld aller Menschen auf sich, um allen Menschen Versöhnung anzubieten. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Und nicht nur für die unseren, als wenn meine nicht schon schwer und groß genug wären, sondern auch für die ganze Welt. Für die Sünde eines jeglichen Menschen, der jemals gelebt hat, seit Schöpfung bis zum Ende der Zeit. Christus hat dafür bezahlt, am Kreuz. Das ist der Kreuzestod. Es ist nicht eine Tragödie. Es ist nicht die Willkür des Römischen Reiches oder der jüdischen Elite, die ihn dann angeklagt haben, den Kreuzestod gefordert haben, sondern es ist sein stellvertretendes Opfer, der sagt, dieses ist die Möglichkeit, euch Menschen vor Gott hinstellen zu können, dass die Beziehung wiederhergestellt werden kann. Nun, über den zweiten Teil gibt es häufig lange theologische Diskussionen, nicht nur für die unseren Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Wir lassen es einfach stehen bei diesem Text. Nicht nur für die unseren, sondern für die der ganzen Welt, für jeden Menschen. Wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ja, ich habe das noch nie angenommen, ich habe das nicht erkannt. Ich dachte, das wäre zwar irgendwann geschehen, schade drum, aber okay, ist halt so. Er sagte, ich bin für dich gestorben. Du sagst, aber du weißt gar nicht, was ich alles gemacht habe, wie ich geredet habe, wie ich mich verhalten habe. Brauche ich auch nicht wissen. Aber Gott weiß es. Und Christus wusste es, als er am Kreuz starb. Deswegen hat er vorher gebeten und gesagt, Herr, wenn möglich, Gott, wenn möglich, Vater, wenn möglich, lass diesen Kelch, lass diese Strafe an mir vorübergehen. Aber wenn es keinen anderen Weg gibt, die Menschen mit uns zu versöhnen, dann bin ich bereit. Das ist, was Christus für uns getan hat. Christus ist die Sühnung für unsere Sünden. Aber was muss ich dann tun? Nun, eine zweite, bekenne deine Sünde vor Gott. Statt zu versuchen, sie irgendwie zu verstecken. Wir lesen in Vers 9, bekannter Vers, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Dieses Bekennen bedeutet wörtlich, das Gleiche zu sagen. Das Gleiche zu sagen wie Gott. Das heißt, wir erkennen Sünde als Sünde. Dann ist es nicht mehr, naja gut, da habe ich ein bisschen geschummelt. Da ist es, ich habe gelogen. Das ist nicht, ich habe was mitgehen lassen, sondern ich habe gestohlen. Wie Gott es als Sünde nennt. Und wenn ich Sünde erkenne, dann sage ich, Gott, du hast recht. Was ich getan habe, war falsch, war Sünde vor dir. Wenn du sagst, ich soll nur reden, was zur gegenseitigen Erbauung dient, damit es den Hörenden Gnade gibt. Herr, so wie ich gesprochen habe, hat nicht Gnade gegeben, sondern ich habe einfach nur meinem Zorn Luft gemacht. Es war Sünde, es war verkehrt vor dir. Das ist gemeint mit Bekennen. Und wenn wir das tun, was sagt es dir? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Er ist jedes Mal so. Und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Er betont das hier und sagte, alles, was du dir ausdenken kannst. Paulus war vorher ein Mörder gewesen, ein Christenverfolger. Ihm ist vergeben. Da kam alle möglichen, der Abschaum der Gesellschaft, die als Sünder bekannt waren, wo die ganze Gesellschaft gesagt hat, mit solchen, da will ich nichts zu tun haben. Und Jesus hat gesagt, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Vertrauen in mich hat dich neu gemacht. Das ist die Versöhnung. Bekenne deine Sünde, sehe sie ein und er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Egal, was du getan hast, wir brauchen nie Angst zu haben. Gott ist nicht schockiert. Er sagt nicht, was hast du gemacht? Er sagte, ich wusste das. Und ich wusste sogar, bevor du es je getan hast, dass du es tun würdest. Und trotzdem liebe ich dich. Liebe ich dich so sehr, dass in dem vollen Bewusstsein, dass du so sein würdest, Christus für diese Schuld, für dich am Kreuz gestorben ist. Und dann ein drittes, vertraue auf Christi Beistand. Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Wir müssen Christus vertrauen. Und er verspricht hier zu den Kindern, meine Kinder, ihr habt einen Beistand bei dem Vater. Oder einen Fürsprecher, übersetzen andere. Und es ist Jesus Christus, der Gerechte. Wie kann man sich das vorstellen? Jesus Christus ist zur Rechten des Vaters. Und er ist absolut gerecht und heilig. Er hat Gottes Maßstab erfüllt. Und hier ist, wenn man sich das bildlich ein bisschen vorstellt, hier ist was passiert. Du, ich, wir sündigen. Und wir werden vor Gott angeklagt. Der Teufel oder seine Dämonen oder wer auch immer kommt vor Gott oder Gott sieht es einfach selber und sagt, warte mal, was der Volker da gemacht hat, das war Sünde. Und die Bibel sagt eindeutig, der Lohn der Sünde ist der Tod. Er muss sterben. Und der Vater wendet sich zu Christus und sagt, gibt es eine Verteidigung? Und Jesus Christus vor dem Vater geht auf und sagt, Volker hat das getan. Er ist schuldig. Aber schau her, die Strafe ist schon bezahlt. Das ist unser Beistand. Das ist unser Fürsprecher. Das ist die Botschaft. Das ist, wozu Christus gekommen ist. Er sagte, ich möchte Gemeinschaft mit euch haben. Ich möchte, dass ihr Gemeinschaft habt, nicht nur untereinander, sondern mit dem Vater und mit dem Sohn. Und das ist, wie es funktioniert. Nicht, dass du und ich von jetzt ab vollkommen leben, weil es uns nicht gelingen wird. Sondern weil wir immer wieder kommen zum Sohn und sagen, ich brauche deinen Beistand, ich brauche deine Vergebung. Und er sagt, es ist vollbracht. Ich habe es für dich getan. Und wenn du kommst und wenn du es bekennst, er vergibt uns, er ist treu und gerecht. Er tut es jedes Mal und er tut es bei jeder Ungerechtigkeit. Das ist, was er tut. Und deswegen, wir vertrauen ihm. Gottes Botschaft ist nicht, vermeide diese Sünden und du wirst Gemeinschaft haben, sondern bekenne deine Sünde und Gott gewährt dir ein neues Leben und Gemeinschaft mit ihm. Gleichzeitig soll diese Zusage keine Entschuldigung sein, um einfach weiter zu sündigen, sondern eine Motivation zu sagen, dieser Sohn Gottes, Christus, hat so viel für mich getan, ich will für ihn leben. Und das bringt uns, das hatten wir eben schon, zum vierten Punkt, vierte, letzte Bedingung, wir müssen im Licht wandeln. Gott möchte nicht, dass wir einfach nur in diesem kennengelernt haben und Vergebung haben, dass wir dort stehen bleiben. Wir hatten Vers 6 in Kapitel 1 schon gelesen, ich lese nochmal. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Aber wir haben doch gerade gesagt, wir alle sündigen und sündigen auch weiter. Und wenn wir sagen, dass wir nicht sündigen, dann betrügen wir uns nur selber. Wie passt das zusammen? Johannes hatte eben auch, wir hatten es auch gelesen, Kapitel 2, Vers 1 gesagt, ich habe euch dies geschrieben, damit ihr nicht sündigt. Wir sollen nicht weiter sündigen. Also was nun? Nun, wenn wir im Licht leben, das heißt in seinem Licht, in seiner Offenbarung leben, dann haben wir Gemeinschaft und er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Schau nochmal Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Im Licht zu wandeln bedeutet also nicht, sündlos zu sein, aber gemäß Gottes Wortes zu leben. Wo liegt dann dieser Unterschied zwischen im Finsternis zu wandeln, im Licht zu wandeln? Es ist der Wandel. Ich habe es mal so ausgedrückt, Gott verwandelt uns, aber er tut es Schritt für Schritt. Er sagte, wenn wir in der Finsternis wandeln, was hier gemeint ist, ist, wenn wir das Licht ausblenden, wenn wir sagen, nee, ich will so weitermachen, wie ich bin, ich möchte mich nicht ändern, ich möchte von Gott nicht hören, ich möchte nicht überführt werden, dann sagt er, wenn du dann sagst, ich habe Gemeinschaft mit Gott, dann kannst du das sagen, solange du willst, aber es entspricht nicht der Wahrheit. Aber wenn wir das Licht reinlassen und sagen, stimmt, ich habe ein Problem. Herr, ich brauche deine Reinigung. Bei mir ist es dreckig. Bei mir ist Sünde drin. Bei mir sind unreine Gedanken, unreine Worte, unreine Taten. Ich brauche deine Reinigung. Ich wandle in dem Licht. Ich lasse es in mein Leben hinein. Ich lasse es aufzeigen, wo Sachen nicht in Ordnung sind. Dann wandeln wir in dem Licht. Jesus hat in der Bergpredigt zu seinen Jüngern gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Ja, wir sollen es sein. Und was soll denn das Ergebnis sein? Damit die Menschen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel verherrlichen. Er sagte, ich möchte, dass euer Leben so von diesem Licht geprägt ist, dass wir es auf uns zeigen lassen und dass wir es bekennen, wo wir nicht vollkommen gehandelt haben. Dass wir das einsehen, dass wir es bekennen, dass wir es in Ordnung bringen und dass wir uns davon dann abwenden und dass wir wieder hinkommen zum Licht und sagen, Gott, ich brauche deine Führung, ich möchte so leben, wie es dir wohlgefällig ist. Ja? Und er sagte, dann werden die Menschen nicht sagen, das ist ein echt guter Kerl, ja, der ist ganz nett, der ist ganz okay. Sondern dann werden die Menschen erkennen zu sagen, bei ihm ist etwas anders. Etwas hat sich nicht nur, sie haben sich zusammengerissen, aus denen ist ja mal was geworden, sondern sie sind von innen heraus anders. Sie haben eine Zuversicht, sie haben einen Frieden, sie haben eine Freude, die nicht an die Umstände gebunden ist, die nicht an ihre Leistung gebunden ist. Manchmal haben auch wir als Gläubige, glaube ich, das Gefühl zu sagen, heute war ein guter Tag. Ich habe die Bibel gelesen, ich habe gebetet, ich war im Gottesdienst und ich habe nichts Böses gegen irgendjemanden gesagt, es war ein guter Tag. Ja, aber man sagt, nee, nur Gott ist gut. Und es ist nicht meine Leistung, sondern was sie erkennen sollen, ist zu sagen, hey, diese sind nicht so, sie sind gut, sondern Gott ist immer gut. Und unabhängig davon, wie gut ich mich verhalten habe, weiß ich, dass ich angenommen bin, beim Vater, weil ich einen Fürsprecher vor Gott habe. Gott erwartet eindeutig, dass wir nicht mehr in der Finsternis leben. Aber er sagt auch, das beinhaltet, noch sind wir nicht vollkommen. Wir werden vollkommen sein, wenn wir bei ihm sind in seiner Gegenwart. Dann wird er uns so umwandeln, dass wir nicht mehr sündigen können. Das wird herrlich sein. Wir sprechen ein bisschen mehr darüber, Freitag in der Woche, vom Reich Gottes und wie es auch in der Zukunft sein wird. Aber in der Zwischenzeit möchte er eine Veränderung. Ich möchte die trotzdem einmal aufzeigen, was Gott dennoch erwartet, weil wir gesagt haben, wir müssen auch schon im Licht wandeln. Nicht einfach uns selbst betrügen und sagen, naja, ich kann so weiterleben, wie ich will. Epheser 5, ab Vers 6. Dort hat er vorher einige Sünden aufgezählt, wie zum Beispiel Unzucht, Unreinheit, Habsucht. Ja, das sind die, die direkt vorher in Vers 5 erwähnt werden. Dann Vers 6. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Also niemand soll zu euch sagen, ja, das kannst du ruhig machen und wird nichts passieren. Seid nicht ihre Mitteilhaber, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, indem er prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das soll uns schon charakterisieren, dass wir nicht mehr charakterisiert sind von der Finsternis, die sagt, ich will von dem Licht nichts wissen, ich will so weitermachen, ich will einfach nur an mich denken und alle anderen beiseite drücken, Hauptsache ich kriege. Er sagt, stattdessen, dass wir erkennen und sagen, nein, Gott macht uns anders und ich möchte für ihn leben, es ist zu seiner Ehre und ich kann anders reagieren. Ich muss mich nicht durchdrängen, weil Christus mich hindurch trägt. Im Neuen Testament besteht Gemeinschaft oft darin, nicht nur zu sagen, lass mich es anders erklären. Eine Gemeinschaft besteht nicht darin, dass man gewisse Sachen nicht tut. Ja? Das ist, wie die Pharisäer es verstanden haben. Wir haben Gemeinschaft mit Gott, weil ich tue das nicht und das nicht. Ja, und Gott sagt, Gemeinschaft ist doch nicht, dass wir alle nicht dahin gehen. Ja, dann können wir nur, sonst noch überall anders sein. Sondern das besteht darin, dass man gemeinsam eine Sache fördert. Dass sie gemeinsam gebetet haben, dass sie gemeinsam jemanden unterstützt haben, Missionar unterstützt haben, dass sie gemeinsam mitgemacht haben am Werk des Dienstes. Darin besteht die Gemeinschaft. Gemeinschaft findet statt, wenn wir gemeinsam das gleiche Ziel verfolgen. Zum Beispiel die Verherrlichung Gottes. Jesus hat gesagt, das war, was er gekommen ist zu tun. Ich habe das dort, die Bibelstelle an die Wand projiziert, Johannes 17, Vers 4, wo Jesus betet und er sagt, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, dass du, er redet zum Vater, dass du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Okay? Er hat zur Verherrlichung des Vaters gelebt, jeden Augenblick seines Lebens. Er sagt, na, wenn du mit mir Gemeinschaft haben willst, dann lebe auch zur Verherrlichung des Vaters. Wenn du Gemeinschaft haben willst, dann suche nach den Verlorenen. Jesus hat gesagt in Lukas 19, Vers 10, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist, wo er sagt, na, das ist, was ich tue. Wenn du Gemeinschaft mit mir haben willst, dann komm mit, dann tue das Gleiche. Und seine Gemeinschaft besteht auch in der Erbauung der Gläubigen. In Epheser 4, ab Vers 11 steht, dass er uns Apostel, Propheten, Hirten und Lehrer gegeben hat zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Ja? So, das sind einige Aspekte, es gibt mehr. Aber also Gemeinschaft, das sollen wir verstehen. Wir wollen Gemeinschaft mit Gott haben. Wir wollen nicht nur einfach Fakten über ihn wissen. Wir wollen mit ihm wandeln. Wir wollen in seiner Gegenwart sein. Aber das geht nur, wenn wir im Licht wandeln. Und wandeln ist eben nicht ein im Licht stehen. Ich stelle mich einfach so hin und alles ist gut. Sondern er benutzt absichtlich dieses Wort. Wir gehen damit. Wir folgen Christus nach. Wir tun, was er getan hat. Gott möchte Gemeinschaft mit dir haben, aber nicht, um dir zuzusehen, wie du dein Reich baust. Er sagte, ja, ich möchte Gemeinschaft, aber nicht, dass du einfach für dich lebst und sagst, Gott, du kannst gerne mal zugucken, was ich mache. Ja, schau mal, wie gut ich spielen kann. Schau mal, was ich alles gelesen habe. Schau mal, wie ich dieses oder jenes tue. Gott möchte mit dir immer näher zum Licht gehen. Denn wo das Licht hinkommt, vertreibt es das Dunkel, vertreibt es die Finsternis. Licht kann keine Gemeinschaft mit Finsternis haben, sagt es in 2. Korinther 6, Vers 14. Also wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen, dann folge dem Licht. Jesus hat selber gesagt, Johannes 8, Vers 12, redete wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer mir nachfolgt, wer sagt, warte mal, dieser Christus, er ist das Licht der Welt. Ich erkenne, wer er ist und ich erkenne, dass er absolut heilig ist in seiner Natur, in seiner Moral, in seinem Wissen, in seiner Weisheit. Er ist vollkommen. Und ich erkenne auch, dass ich es von Natur aus nicht bin. Und ich nehme Jesus Christus an. Ich setze mein Vertrauen in ihn. Dass er der Gerechte ist. Dass er angenommen ist. Und dass er mein, dass er dein Beistand ist vor dem Vater. Und ich folge ihm nach. Ich möchte von ihm hören. Gott, was möchtest du, dass ich in dieser Situation tue? Wie soll ich darüber denken? Was soll ich zu der Person sagen? Wie soll ich mich hier verhalten? Herr, ich will nicht tun, was ich jetzt tun möchte, was in meiner Natur drin ist. Denn die Bibel sagt, in uns, in unserem Fleisch wohnt nichts Gutes. Und das wird auch nicht besser. Aber Herr, du veränderst uns. Und durch deinen Geist sind wir in der Lage, anders zu wandeln. Nicht Vollkommenheit hier zu erreichen. Aber immer wieder ist am Licht zu vergleichen, zu sagen, oh, das muss ich mal wieder sauber machen. Und nicht einfach Licht aus, ist doch alles okay. Sondern Licht an, Herr, zeige mir, reinige du mich. Ich muss noch nicht mal die schwere Reinigungsarbeit machen. In der Werbung funktioniert das immer wunderbar. Ne? Egal wie groß der Fleck ist, du nimmst dieses besondere Spray, tust es drauf, wischt einmal drüber, alles sauber. Hat bei uns noch nie funktioniert, aber es funktioniert bei Christus. Herr, hier ist der Dreck, den ich wieder angestellt habe. Ich brauche die Vergebung durch das Blut Jesu Christi. Und er reinigt uns jedes Mal vollkommen, wie er versprochen hat. So können wir Gemeinschaft haben. Er lädt uns ein, wir sollen Gott kennen und wir sollen Gemeinschaft mit ihm haben. Wir sollen eine Familie sein. Und du kannst es. Hast du Christus als deinen Retter vertraut? Gesagt, tatsächlich, da war ein Problem, das hat mich getrennt. Aber ich setze mein Vertrauen in Christus, dass er mich zum Vater bringt, dass er mir Vergebung gibt. Und dann tust du es immer wieder. Immer wieder, wo du siehst, ah, das war wieder nicht richtig. Statt den Standard herabzusenken, zu sagen, Christus, ich brauche mal wieder dich. Ich brauche mal wieder deine Vergebung. Und er reinigt uns jedes Mal von jeder Ungerechtigkeit. Wir haben einen Beistand vor dem Vater. Christus, den Gerechten, das Sühnopfer für dich und mich. Was für eine Botschaft, was für ein Heiland. Lass uns beten.